Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Stress, Reizüberflutung und permanenter Leistungsdruck gehören für viele Menschen heute leider schon zum Alltag. Deswegen fiebern wir alle aufs Wochenende oder den Sommerurlaub hin. Aber was macht dieser Zustand eigentlich mit unserem Körper, unserem Nervensystem und unserer mentalen Gesundheit? Und gibt es Wege, wieder mehr Ruhe, Klarheit und Stabilität in unser Leben zu bringen, ohne dafür ins Flugzeug zu steigen oder an den Strand flüchten zu müssen? In dieser Folge geht es um Achtsamkeit. Nicht als Trend oder Wellness-Tool, sondern als mögliche Brücke zwischen moderner Medizin und innerer Erfahrung. Wir schauen darauf, wie bewusste Präsenz unsere Gesundheit beeinflussen kann, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse es dazu gibt und warum Achtsamkeit vielleicht eine unterschätzte Ressource für Prävention, Heilung und Lebensqualität ist. Experte der Woche. Darüber spreche ich heute mit Shamsi Oloko. Er ist Wirtschaftspsychologe, philosophischer Praktiker und Experte für Achtsamkeit. Seine Arbeit verbindet wissenschaftliche Perspektiven, philosophische Reflexionen und eine langjährige meditative Praxis im säkulären Buddhismus mit dem Ziel, Achtsamkeit als Grundlage für Gesundheit, Klarheit und bewusste Lebensführung erfahrbar zu machen. Shamsi, hi, schön, dass du da bist. Ich freue mich, heute mit dir zu sprechen. Du bist Spezialist unter anderem, ja, Spezialist für Achtsamkeit. Und wenn wir ganz grundlegend anfangen, was ist Achtsamkeit für dich?
Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf und schönen Morgen. Ja, damit bringst du gleich die richtige Frage ins Spiel. Was ist Achtsamkeit? Achtsamkeit ist für mich ein Zustand, der sich durch eine besondere Form der Präsenz auszeichnet. Also du bist quasi gegenwärtig, du weißt, dass du jetzt gerade da bist. Also in dem Moment, wo du zum Beispiel mir zuhörst und eine Art Wissen hast, dass du mir zuhörst, bist du bereits achtsam. Und eine zweite wichtige Qualität ist diese Urteilsfreiheit. Das heißt also, wir neigen dazu, super schnell Dinge zu bewerten. Und wenn du halt achtsam bist, dann kannst du genau dieser Bewertung, sagen wir mal, entgegenkommen und sehen, okay, ich muss nicht immer bewerten. Ich kann die Sachen auch einfach mal so wahrnehmen, wie sie sind. Und eine dritte wichtige Qualität für mich ist auch so eine Form von Abstand zu gewinnen zu dem, was jetzt gerade im Geist auftaucht. Also will heißen, dass ich da mich mit meinen eigenen Gedanken nicht verstricke, mit meinen Emotionen nicht verstricke. Und das alles zusammengenommen, also ist dann für mich ein achtsamer Zustand, den ich dann versuche zu kultivieren und im Alltag häufiger, schneller, länger zu erhalten.
Was passiert aus deiner Sicht eigentlich im Gehirn oder im Körper, wenn wir achtsam mit uns sind?
Da bist du wahrscheinlich mehr Experte als ich tatsächlich. Bin jetzt nicht der Neurowissenschaftler. Aber was passiert, wenn wir achtsam sind? Ich kann es eigentlich eher psychologisch tatsächlich beantworten. Mhm. Das ist eine spannende Frage, was jetzt auf neuronaler Ebene ist. Da gibt es natürlich viel so mit Default Mode Network und dergleichen. Ich würde eher mal sagen, wenn ich jetzt mal psychologisch antworte, dass in diesem Moment, da gibt es ja diesen Begriff auch der Metakognition, also dass ja eine Ermangelung eines besseren Begriffes, Awareness, also Präsenz einfach da ist. Also jetzt hier in diesem Moment ein Wissen über diesen gegenwärtigen Moment, der sich halt, wo du halt nicht, du bist halt nicht in Gedanken, du bist nicht mind-wandering unterwegs, ne? Du bist nicht Gedanken verloren, du bist nicht irgendwie am Ruminieren beispielsweise, sondern da ist eben eine ganz klare Präsenz für das, was gerade ist. Unabhängig davon, ob es jetzt schön oder nicht schön ist, sondern ich kann auch achtsam sein unter Zahnschmerzen stehend, so sinngemäß.
Das wird ja Achtsamkeit ganz oft mit Stressreduktion, besserem Schlaf oder weniger Angst in Verbindung gebracht. Wo siehst du eigentlich die stärksten belegbaren Effekte und wo vielleicht auch übertriebene Erwartungen?
Ja, auch spannende Fragen. Also genau, die wissenschaftliche Forschung in Achtsamkeit hat ja seit den Arbeiten von Jon Kabat-Zinn Fahrt aufgenommen. Also 1979 hat das ja aus dem Buddhismus rausgezogen und seitdem gibt es da super viel Forschung und gleichzeitig sind wir da immer noch in den Kinderschuhen. Es gibt so ein paar belastbare Ergebnisse. Also es gibt sehr viele methodische Schwächen und Mängel und noch kaum so Langfristanalysen. Aber es gibt so ein paar belastbare Ergebnisse, wie zum Beispiel, das hast du schon angesprochen, Stressreduktion, aber auch sowas wie, ich habe einen besseren Fokus, also kann mich besser konzentrieren, ich bin kreativer, ich habe eine bessere Immunabwehr. Also das sind so vergleichsweise belastbare Ergebnisse. Wenn man sich jetzt aber den Ursprung nochmal anschaut, worum es dem Buddha ging, dann hat er jetzt nicht sich darum geschert, ob ich ein besseres Immunsystem bekomme oder ob ich jetzt irgendwie stressreduziert bin und irgendwie durch die Welt laufe. Also auf eine gewisse Weise schon, aber halt nicht so, wie es jetzt aktuell untersucht wird. Sondern was für mich das Wichtigste ist, sind eigentlich drei Dinge. Das eine ist durch Achtsamkeit, durch diese Präsenz, ja, wie kann ich das vorstellen, wie so eine Art innere Taschenlampe im Geist, die ich auf mich selbst richte, kann ich wahrnehmen, was jetzt gerade da ist. Und und auch eine gewisse Form von emotionaler Granularität kultivieren will. Heißt, ich kann besser, feiner wahrnehmen, was ist jetzt eigentlich gerade in meinem Körper oder in meinem emotionalen Ökosystem, was geht da gerade vonstatten. So, das heißt, ich bekomme eine bessere, verfeinerte Erkenntnis über mich selbst. Das finde ich als einen wichtigen Punkt sehr, sehr hilfreich. Die zweite Geschichte ist, was ich schon angedeutet habe, Achtsamkeit hilft mir, gewissermaßen in eine wohlwollende Distanz zu meinen Gedanken und Gefühlen treten zu können. Also statt, dass ich sage, ich bin wütend, erkenne ich, da ist Wut. Und in dem Moment, wo ich erkenne, da ist Wut, gibt es das Erkannte, die Wut, und den Erkennenden, ja, ich. Dieses in Distanz treten zu dem, was gerade im Geist auftaucht, fühlbar wird, spürbar wird, ja. Das ist eben die Möglichkeit, sich dann davon so entkoppeln zu können, und das ist der Weg zur Gelassenheit. Und das führt dann auch zum dritten Punkt. Das ist dann die Form von, ich nenne es mal Selbstführung. Also das Buch, was ich zum Beispiel auch gerade darüber schreibe, was ich gerade schreibe, das geht auch, hat sehr viel mit dem Thema Selbstführung zu tun. Mhm. Und da geht es ja um Entscheidungen, dass ich halt eben in der Lage bin, mich zu entscheiden. Wenn ich jetzt aber unachtsam bin, bin ich gewissermaßen im Autopilot oder ich bin Sklave meiner Gefühle, meiner Gedanken. Ich habe das Gefühl, ich muss gewisse Dinge tun, ich kann gar nicht anders. Und mit Achtsamkeit kann ich aber genau diesen Moment wahrnehmen, hey, da ist jetzt ein Gedanke, ich musste mich folgen. Hey, da ist eine Emotion mit dem Impuls, aber ich musste nicht folgen. Das heißt, gewissermaßen ist also Achtsamkeit Freiheit. Und das sind die drei Hauptgründe, die sich jetzt wissenschaftlich in dem Sinne also schwer erforschen lassen. Du kannst jemanden in den MRT stecken und sagen, okay, was ist jetzt, nimmt jetzt eine Anzahl an Entscheidungen zu. Und gleichzeitig sind das die Gründe, warum viele eben anfangen mit Achtsamkeit, um diese Gelassenheit, diese Freiheit und diese Selbstwahrnehmung zu kultivieren.
Ja, es ist natürlich sehr schwer, wenn eine starke Emotion da ist, wie Wut oder Trauer, die einfach nur zu erkennen und quasi als dritte Person, nenne ich es jetzt mal, zu betrachten und sagen, okay, jetzt ist hier Wut, aber ich bin ja wütend. Und wie komme ich da raus?
Ja, genau. Also die gute Nachricht ist, es ist eine Frage des Trainings. Also es gibt keine Emotion als solches, die jetzt so überwältigend ist, dass es gar nicht geht. Aber gerade am Anfang fühlt sich das definitiv so an. Da stimme ich dir zu. Es gibt also eine Methode, eine US-amerikanische Buddhistin, ich glaube auch Psychotherapeutin, Michelle McDonald, hat es unter RAIN, dem Akronym RAIN, subsumiert. Ja, das heißt, es geht um das R, to recognize. Ich muss erstmal wahrnehmen, dass da was ist. Das heißt, ich versuche, also ich blende es nicht aus. Das ist eigentlich schon der Beginn der Achtsamkeit. Ich nehme wahr, da ist diese Wut. Das A steht für acknowledge. Ja, ich versuche nicht, die Emotion wegzudrücken. Ich versuche nicht zu sagen, ich darf aber nicht neidisch sein, ich darf nicht wütend sein oder das will ich jetzt nicht fühlen oder sowas in der Richtung, sondern da ist eine Form von Akzeptanz für das, was gerade ist. Das I steht dann für investigate. Das heißt, ich bin jetzt hier in diesem Moment forscherisch unterwegs. Ich untersuche diese Emotion, wo ist sie eigentlich gerade? Und das hilft schon dabei, tatsächlich mit der Emotion nicht zu fusionieren, sondern eben auf die Distanz zu gehen. Und das N steht dann für non-identify. Das ist dann das, was ich auch schon gesagt habe, wo ich dann erkenne, hey, das fühlt sich gerade überwältigend an, aber ich weiß, dass alles, was im Geist auftaucht, kommt und geht. Eine Emotion hält sich ja 60 bis 90 Sekunden im Körper, ja, und danach ist sie halt weg. Wir können sie immer wieder befeuern durch unsere Gedanken, aber ansonsten ist sie weg. Und wenn ich es schaffe, einfach mal die Sache wahrzunehmen, ohne mich wirklich dazu zu verstricken, dann kann auch eine sehr intensive Emotion oder emotionale Episode auf diese Art und Weise, wie man so schön sagt, wie Wolken am Himmel vorbeiziehen.
Wie viel Training braucht es denn, um dahin zu kommen in den Zustand?
Ja, also letztendlich, es ist ein lebenslanger Prozess. Ne? Es ist genauso, du hast vorhin davon gesprochen, dass du ja auch regelmäßig Sport machst zum Beispiel. Und ich versuche immer auch diese Energie zum Sport zu nutzen. Du kannst halt nicht erwarten, wenn du einmal ins Fitnessstudio gehst, dass danach aussiehst wie Arnold Schwarzenegger, was auch immer. Ne? Oder wenn du es ein Jahr machst, super, aber dann, wenn du 10 Jahre dann nicht mehr gehst, dann wirst du halt alles verloren haben. Insofern ist Achtsamkeit eine regelmäßige Praxis. Es gibt ein paar Studien, die ja zum Beispiel zeigen, dass schon nach kürzester Zeit, nach so einem MBSR-Kurs, Mindfulness-Based Stress Reduction, was 8 Wochen geht zum Beispiel, Veränderungen auch auf neuronaler Ebene zu erkennen sind, Stichwort Neuroplastizität, woraus man erstmal schließt, auf objektiven Daten, dass da eben schon eine Veränderung stattfindet, aber eben auch das gefühlte Erleben sich ändert. Will heißen, Genau, es kann bei 8 Wochen anfangen, bei dem einen oder anderen vielleicht sogar schon nach 4 Wochen. Man muss jetzt nicht eine halbe Stunde oder jeden Tag 40 oder 50 Minuten meditieren. Es gibt auch da wieder Studien, die jetzt zum Beispiel zeigen, sowas wie 10, 12, 15 Minuten ja, täglich kann ausreichend sein, manchmal auch kürzer. Meine eigene Erfahrung ist, dass gewissermaßen Consistency key ist. Also dass es da wirklich darum geht, es regelmäßig zu machen, anstatt es mit Intensität zu kompensieren beispielsweise. Ja, und dann, genau, versuchst du es einfach einzubauen, die sogenannte formale Praxis, verschiedene Meditationsformen oder halt die informelle Praxis, wenn es wirklich darum geht, das im Alltag einzubauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Moment mir gewahr bin, dass ich achtsam sein möchte und dir halt aufmerksam zuhöre, ist das auch eine Form der Übung. Und das gilt es halt häufig in den Tag einzubauen. Und dann, ja, schauen wir mal, sozusagen, wie hart du übst, wie kontinuierlich du dabei bleibst und ab wann du dann beginnst, die Veränderungen zu sehen. Aber ich sehe es halt auch da wieder wie beim Fitnessstudio. Wenn du noch nie Sport gemacht hast und du gehst halt ins Studio und fragst den Personal Trainer, sag mal, wann sehe ich denn aus wie XYZ? Dann wird der auch nicht sagen können, es dauert jetzt genau 3 Monate und die 16. Übung beim 17. Satz, ja, das wird den Durchbruch darstellen, sondern es ist eher sowas wie, du wirst merken, schleichend, hey, ich fühle mich fitter. Ja, vielleicht werden noch andere es bemerken und sagen, hey, du siehst viel, viel durchtrainierter jetzt auch, sportlicher, gesünder. Und so ist es eben auch mit der Achtsamkeitspraxis.
Du hast es am Anfang gesagt, Meditation, ist Achtsamkeit eine Form der Meditation oder ist das getrennt davon zu sehen?
Eine sehr spannende Frage. Also die Achtsamkeit als Zustand ist, wie gesagt, wenn du mir jetzt gerade zuhörst oder ich dir zuhöre, dann meditieren wir gerade nicht. Das heißt, es ist also eine Art von Geisteszustand. Die Meditation ist die klassische Art und Weise, wie ich versuche, diesen Geisteszustand zu kultivieren. Das heißt, man kann sagen, eben Meditation als Trainingsform, als Übungspraxis für mehr Achtsamkeit. Aber es ist nicht das Synonym, weil es gibt Meditationsformen, die haben wenig mit Achtsamkeit zu tun. Wenn ich mir jetzt irgendwie eine Traumreise vorstelle oder mit Affirmationen arbeite oder so weiter, dann ist es jetzt in dem Sinne keine Achtsamkeitsmeditation, kann trotzdem gut sein, hilfreich sein, aber hat damit wenig zu tun. Und genauso wenig ist eben so, ist nicht jede Achtsamkeit, also wenn ich jetzt achtsam bin, wie gesagt, ist es keine Meditation. Also von daher kann man das beides trennen. Und der dritte wichtige Begriff, den ich immer noch reinbringe, ist die Aufmerksamkeit. Und da habe ich ganz schon kurz erzählt. Also stell dir deinen Geist vor, wie ein riesengroßer, unendlicher Raum. Und da gibt es diese Taschenlampe im Geist. Und das, was die Taschenlampe anschaut, das ist das, was uns bewusst wird. Und das Problem ist aber, dass diese Taschenlampe häufig angezogen wird, insbesondere von unseren Gedanken, die dann irgendwie sagen, du musst schneller sein, du musst besser sein, das ist blöd, das ist richtig, das ist falsch. Und das führt dann dazu, dass wir uns selbst sehr stark, sagen wir mal, beschweren mit durch unsere Gedanken. Und Achtsamkeit bedeutet halt in diesem Moment eben auch zu wissen, worauf richtet sich diese Aufmerksamkeit und kann ich sie eben auch bewusst auf etwas anderes richten. Und das kann man in der Meditation üben. Ne? Klassische Meditation ist diese Fokusmeditation. Ich fokussiere mich auf ein Objekt, meistens ist der Atem, und bleibe dann mit dieser Taschenlampe genau dort. Und immer wenn ich merke, ich bin abgelenkt, hole ich mich zurück.
Wo siehst du die größten Anwendungsgebiete, wenn ich jetzt praktisch denke, also wer profitiert am meisten davon? Also alle Menschen profitieren wahrscheinlich davon, ein bisschen gelassener zu werden. Ja. Wenn man sich anschaut, was in der Welt so vor sich geht und wie aggressiv die Umwelt fast geworden ist. Aber siehst du medizinische Anwendungen, wo Achtsamkeit quasi noch on top dazukommt, ergänzend zu einer klassischen Schulmedizin?
Ja, unbedingt. Also ich meine, begonnen hat das Ganze, die Achtsamkeitswelle ja im Westen, gerade im medizinischen Bereich mit Jon Kabat-Zinn, der das ja dann mit Palliativpatienten durchgeführt hat und dann später eben auch Menschen mit Schmerzen, Depressionen und so weiter und auch in der modernen Psychotherapie, also Acceptance und Commitment Therapy zum Beispiel. Da wird es ja auch eingesetzt. Also die ganzen modernen verhaltenstherapeutischen Verfahren setzen ja auch auf Mindfulness aus genau den Gründen, dass ich eben einen anderen Zugang zu meinem eigenen Erleben habe. Deswegen würde ich sagen, also jeder, der aus medizinisch oder psychotherapeutischen Gründen vielleicht darunter leidet, unter den eigenen Gedanken oder der eigenen Emotionalität, kann davon profitieren, aber eben auch gesunde Menschen im Sinne von diejenigen, die sich halt besser selbst führen wollen, die halt sehr, die zum Beispiel eben auch, das ist ja auch dein Thema, gewissermaßen Verantwortung für ihr eigenes Handeln nehmen und dann, wenn sie sagen, ich will jetzt Sport machen, dann mache ich es auch und dann wahrzunehmen, ah, da kommt dieser innere Schweinehund und dann zu sagen, ich lasse mich aber davon davon jetzt nicht irgendwie beeindrucken oder irgendwie runterziehen oder was auch immer, sondern ich ziehe es halt durch. Ich merke, da ist er wieder, das alte Muster, und genau deswegen kann ich es durchbrechen. Das heißt, ich würde sagen, jeder, der ein Interesse hat, sein Leben selbstbestimmt, selbstbeherrscht, selbstführend zu gestalten, der kann davon profitieren, weil Achtsamkeit ist für mich gewissermaßen die Grundvoraussetzung, überhaupt Verantwortung übernehmen zu können, durch die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Weil wenn ich gar keine Entscheidung treffen kann, dann bin ich ein Spielball. Wenn ich aber Entscheidung treffen kann, dann heißt es automatisch, ich bin in dem Moment achtsam und kenne die Wahlmöglichkeiten, die ich habe. Und deswegen, jeder, der halt daran Interesse hat, sich dahingehend sozusagen auch zu trainieren, für den kann es hilfreich sein.
Jetzt arbeitest du ja auch viel mit Führungskräften, ja, und besonders die, glaube ich, können profitieren, weil beruflicher Druck, ja, der ist ja da, ja, und gerade Führungskräfte, die vielleicht auch eine hohe Mitarbeiterverantwortung haben, stehen unter extremem Druck. Ja, und ich kenne das selbst, da ist es schwierig, in eine Achtsamkeit zu gelangen, weil man eher in einem reaktiven Modus ist und versucht, irgendwie produktiv zu sein und eine gewisse Aktivität, also ein Bias in Richtung Aktivität zu legen. Wie gehst du mit Führungskräften um, die unter hohem beruflichen Stress oder Druck leiden?
Ja, super, super schöne und wichtige Frage tatsächlich, weil genau, damit hast du auch für mich so mein Herzthema angesprochen, nämlich diese, sag mal, dieses Zusammenbringen von Achtsamkeit und eben meiner Rolle als Führungskräftetrainer, Unternehmensberater. Genau, wie kommt das zusammen? Für mich ist der entscheidende Begriff da wirklich die Selbstführung als Begriff, ja, weil da dieses Wissen sickert durch viele Unternehmen und Führungskräfteprogramme, dass Selbstführung die Voraussetzung ist für gute Führung. Ich muss mich selbst führen können, um andere führen zu können. So, was bedarf es für Selbstführung? A, es bedarf halt die Fähigkeit, erstmal zu wissen, was ich will, wer ich bin und so weiter, aber eben auch Entscheidungen zu treffen, achtsam zu sein. Und das ist für viele, das stößt bei vielen Führungskräften auf gute Resonanz. Und bei der Beratung, wo ich zum Beispiel arbeite, haben wir deswegen auch ein Achtsamkeitsprogramm entwickelt, Momentum heißt es, was über längere Zeit geht, also 6 Wochen, wo eben das eingeübt wird. Das heißt, die Führungskräfte oder generell, wer daran teilnimmt, nehmen sich bewusst mal die Zeit für diesen Zeitraum und versuchen dann eben durch diese formale Praxis, Meditation, aber auch durch diese informelle Praxis, genau diese Zeiträume, also Zeitinseln, wie auch immer man es halt nennen möchte, zu kultivieren. Das fällt vielen am Anfang schwer, ne? Dass sie sagen, oh nee, ich kann da nicht noch früher aufstehen oder abends will ich zwar meditieren, aber ich vergesse es immer wieder. Aber es ist alles eine Frage der Gewohnheit. Ja, und ich denke mal, da bist du auch ein Experte darin. Also wie kann ich Gewohnheiten kultivieren, damit eben genau die Sache, die ich mir vorgenommen habe, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, durchgesetzt zu werden. Und dafür helfen dann diese Programme. Das heißt, was ich eben konkret mache, ist eben da mit Führungskräften in diesem Programm oder auch generell auch anderen Programmen Achtsamkeit als Impuls reinzugeben und dann aber in die Übung zu gehen. Weil Schwimmen lernst du nicht aus Büchern, du musst es machen, und Achtsamkeit lernst du nicht dadurch, dass du theoretisch was davon erfährst, sondern du versuchst eben mal, dich darauf einzulassen, für einen gewissen Zeitraum, um dann zu gucken, bringt das was. Und das klappt ganz gut. Also immer mehr, vor allem je nachdem auch, in welchem Begriff man das jetzt unterbringt. Also ich habe jetzt Selbstführung schon genannt, es gibt aber auch sowas wie mentale Stärke, Mental Health ist jetzt gerade auch so ein Schlagwort, emotionale Intelligenz, auch ganz, ganz wichtig, vor allem in Zeiten von KI. Das sind alles also Dinge, die bei Führungskräften durchaus ankommen, wo sie halt auch merken, da kann ich was tun, was trainieren. Das ist nicht nur ein Wissen, sondern das ist Praxis. Und damit fahre ich tatsächlich ganz gut.
Weil du hast es im Nebensatz gesagt, also es wirklich geht darum, eine Gewohnheit zu etablieren, und es ist nicht irgendwie jetzt ein 6-Wochen-Sprint und dann bin ich komplett gelassen und achtsam, sondern es ist wirklich, es muss eine tägliche Praxis fast schon werden, korrekt?
Genau, ganz genau. Aber es muss halt, wie gesagt, also auch nicht sein, dass ich jeden Tag eine halbe Stunde meditiere. Manche übernehmen sich dann dabei, ja. Sondern einfach mal schauen, was ist mein Commitment für eine formale Praxis? Ja, das kann 5 Minuten sein pro Tag. Und was ist mein Commitment für eine informelle Praxis? Das kann vielleicht das achtsame Zähneputzen sein oder das achtsame Tee trinken am Morgen, ja. Reicht völlig aus. Und dann steigert man es mit der Zeit. Es kann nach ein paar Wochen, ein paar Monaten sein. Hauptsache, man nimmt sich die Zeit und investiert in sich selbst, in das eigene Geistestraining.
Jetzt ist es so, dass du seit vielen Jahren Vipassana praktizierst. Was ist das?
Ja, genau, Vipassana.
Vipassana, also, okay.
So, genau, Vipassana, kenne ich zumindest von der Aussprache her.
Ja, du bist der Experte, ja. Ich lerne.
Okay, genau, Vipassana ist eine Meditationsform, die auch die aus dem Buddhismus kommt, aus dem sogenannten Theravada-Buddhismus, wo es verschiedene Programme gibt. Also geläufig sind diese 10-Tages-Retreats, wo du halt 10 Tage lang einfach nur meditierst. Ja, das kann 12, 14 Stunden pro Tag sein, abwechselnd Sitzmeditation, Gehmeditation. Es ist in der Regel schweigend und man kann sich das am besten vorstellen wie eine Art Trainingslager. Also wenn ich jetzt irgendwie Sportler sein möchte, kann ich natürlich regelmäßig ins Fitnessstudio gehen und meinen Alltag frönen, aber ich kann auch ins Trainingslager gehen, um nochmal so einen richtigen Schub mitzunehmen. Mhm. Das ist bei diesen Vipassana-Retreats genauso. Das heißt, da gibt es eben diese Idee, also das Ganze im buddhistischen Setting, diese Idee, dass du den eigenen Geist erforschen kannst. Das heißt, du sitzt, du meditierst und merkst mit der Zeit, wie all das, was ich jetzt gerade theoretisch gesagt habe, nämlich da tauchen Dinge im Geist auf, aber nichts davon bin ich. Ich habe Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken. Ja, ich habe Körperempfindung, aber ich bin nicht meine Körperempfindung. Ich habe Gefühle und Emotionen, aber ich bin das alles nicht. Da ist also eine Art Beobachter. Und das ist diese, also Vipassana bedeutet auch Einsicht. Ja, und ich bekomme Einsicht in die Natur des Geistes, in die Natur der Realität, in Anführungsstrichen. So, und das gilt es sozusagen zu erkennen und danach zu kultivieren. Ich baue also diese Erkenntnis auf und stabilisiere eine Praxis. Und deswegen ist halt relativ beliebt, zumal es jetzt auch nicht überfrachtet ist mit irgendwelchen Dingen, die du glauben musst. Ja, also manche Leute denken, ja, oh Gott, ich muss jetzt Buddhist werden, um das zu machen. Mhm. Nein, nicht. Ja, du kannst es einfach machen.
Wäre nicht das Schlimmste eigentlich. Aber.
Es wäre nicht das Schlimmste, gut, ne, genau. Und gleichzeitig, manch einer denkt sich, oh nee, vielleicht doch nicht. Ja, aber du musst es halt nicht sein. Es gibt eben manchmal auch ich glaube, je nachdem, was für ein Programm du halt wählst, gibt es dann vielleicht mal 1-2 Stunden pro Tag so einen kleinen Text oder einen Lehrrede oder sowas in der Richtung. Aber es ist halt nicht dogmatisch. Und und das finde ich halt, also ich mache das genau seit vielen Jahren. Ich finde das halt super. Ich versuche das irgendwie 1-2 Mal im Jahr zu machen, um auf diese Weise einfach auch nochmal meine normale alltägliche Praxis zu vertiefen.
Ja. Muss ich dafür nach Bali reisen oder was? wie mache ich das am besten?
Ja, nee, nicht unbedingt. Also kannst du auch machen. Ich glaube, der eine oder andere möchte das wahrscheinlich auch, weil er denkt, oh, da kann ich jetzt besonders gut meditieren. Aber letztendlich ist es ja eigentlich völlig wurscht, wo du meditierst. Es gibt sehr viele Anbieter. Also da, wo ich jetzt immer hingehe, das ist der Adrian von Wagensfeld zum Beispiel. Der macht das und sein Unternehmen heißt Vipassana Jetzt und er bietet halt für 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage und 10 Tage, glaube ich, sind so die Retreat-Längen, die er anbietet. Das finde ich super, weil es halt ein sehr guter Einstieg ist und auch ein sehr toller Lehrer, wie ich persönlich finde. Der klassische Ansatz ist dann von Goenka, das kennt vielleicht auch der eine oder andere, da gibt es dann eben auch, kann man einfach suchen, googeln, ja, Goenka, Vipassana Retreat Deutschland, da gibt es dann auch 1-2 Orte. Das sind dann wieder 10 Tage, das ist ein bisschen strenger, muss man wollen. Um es mal so auszudrücken. Aber es gibt auch andere Seminarhäuser, buddhistische Zentren und dergleichen, wo halt immer mal wieder auch so, ich nenne es mal, fahrende Lehrer und Lehrerinnen vorbeigehen, Retreats anbieten. Und auch nicht nur Vipassana, sondern eben manchmal auch so MBSR-Retreat oder dann gibt es Zen-Retreats, das ist aus dem Zen-Buddhismus. Da geht es auch um Meditation, aber da gibt es dann auch wieder verschiedene Formen, sitze dann von der Wand und auch da wieder abwechselnd Gehmeditation und Sazen und dergleichen. Aber alle haben gemein, dass es eine Form der Geistesschulung ist und man kann einfach das ein oder andere Mal probieren. Da gibt es halt verschiedene Angebote, auch in Deutschland. Du musst nicht wegfahren.
4 Tage, glaube ich, ist ein bisschen einfacher zu investieren, als 10 Tage durchhalten zu können, gerade wenn man noch keinen Kontakt damit hatte.
Ja, unbedingt, genau, weil es ist eben, was sind so die üblichen Hindernisse? Es ist halt so ein Stück weit dieses, der Körper, der Schmerz des Körpers, Sitzens zum Beispiel, ja, eine gewisse Form der Unruhe halt dann da oder eine Langeweile, die aufkommt, ja, Suchtverhalten, weil ich merke, hey, ich habe ja gar kein Handy mehr irgendwie da, ich kann mich gar nicht mehr ablenken, ich bin mit mir selbst, ja, beschäftigt. Da kann dann Stille sein, die dann der eine oder andere irgendwie furchtbar findet und das ist dann, genau, da muss man halt irgendwie schauen, wie fängt man an. Ich habe mal vor 1,5 Jahren ein Dunkelretreat gemacht. Ja, war ich dann sozusagen alleine in einem Zimmer mit WC und ich habe das für 4 Tage gemacht. das kann man auch zum Beispiel als nächste Stufe angehen und sogar noch steigern. Auch da geht es immer darum, den Geist kennenzulernen. Was ist dieser Geist? Dieses Bewusstsein, das wir haben, in dem halt alles erscheint. Und was kann ich über mich selbst erfahren? Und wie kann ich gewissermaßen eben auch mich selbst, den Geist, trainieren? Und das kann man natürlich auch machen irgendwann. Das kann dann irgendwie, da gibt es auch welche, die es dann irgendwie für 20 Tage machen. Das wäre jetzt für mich nichts, sage ich ganz ehrlich. Aber ich wollte nur sagen, man kann von einem Tag, zwei Tagen, vier Tagen, 10 Tagen und so weiter alles machen und fängt dann erstmal an zu schauen, was gefällt mir und was nicht.
Ja, ein Bekannter von mir hat so Höhlen gebaut in Polen und bietet genau das an. 4-5 Tage oder auch länger. Die Tür ist immer auf, man ist nicht eingesperrt. Ja. Man kann immer raus, aber es ist bestimmt eine ganz besondere Erfahrung. Ich weiß noch nicht, ob ich sie machen möchte.
Nee, was hält dich davon ab?
Ich habe Angst vor mir selbst.
Ah, okay. Das ist spannend, okay, ja.
Und was passiert? Also ich glaube, es ist eher die Furcht vor dem Unbekannten. Ja, das ist es. Also ich habe nicht, dass ich keine Sorge, dass ich mir irgendwas selber was antue oder durchdrehe, sondern einfach das Unbekannte, alleine mit mir selbst im Dunkeln zu sein. Ja, und das über mehrere Tage. Das macht mich auch ein bisschen unruhig, aber ich denke da schon ein bisschen länger drüber nach und werde immer wärmer mit dem Gedanken, aber noch bin ich nicht so weit.
Okay, aber so ein normales Retreat, also muss ja nicht gleich ein dunkles Retreat sein, so ein normales Retreat würdest du schon machen und hast du vielleicht schon.
Ja, absolut. Nee, habe ich noch nicht gemacht, aber steht noch auf meiner Liste.
Ah, cool. Okay, sehr schön. Sehr schön, ja. Also wie passender jetzt kann ich dir sehr gut wärmstens empfehlen. Ja.
Sehr gut, habe ich mir gemerkt. Jetzt gerade auch im Führungskräftebereich oder generell im Leben ist ja ein großes Thema auch Regulation des Nervensystems. Ja. Also Stichwort Sympathikus, Parasympathikus, Vagusnerv, Aktivierung. Gibt es einfache Übungen, die Menschen nutzen können, um sich im Alltag schneller zu stabilisieren, nenne ich es jetzt mal, also aus der Aufregung rauszukommen?
Ja, unbedingt. Da ist ja immer die Frage, auch ob Meditation das allerbeste ist. Da gibt es ja diese schöne Studie auch, die der Huberman oder Haberman, ich weiß mal nicht, wer ausgesprochen hat. Huberman, ne, mal herausgebracht hat, wo er verschiedene Formen des Atmens mit Meditation und ich glaube noch was Viertes also gleichgesetzt hat. Wo sich herausgestellt hat, dass Atmen, also Breathwork, tatsächlich sogar noch effektiver ist, um diesen Parasympathikus zu stimulieren. Da gibt es ja dieses Four-Box-Breathing, was sicherlich ein Begriff ist, was die Navy Seals auch machen. Das finde ich halt super. Das ist auch, hat auch was Meditatives insofern, dass ich ja ganz bewusst meine Taschenlampe der Aufmerksamkeit auf den Atem lege. Also insofern ist jetzt keine klassische Meditation, aber es ist meditativ. Ansonsten, wenn wir jetzt mehr in den Meditationsbereich gehen wollen, dann gibt es so ein schönes, auch wieder ein schönes Akronym, Ali, der gute Freund Ali. Ali steht für Atmen, Lächeln, Innehalten. Das heißt also für, was ich, einen Atemzug oder eine Sekunde oder eine Minute, wie auch immer, wie viel Zeit man hat. A, ich lege meine Aufmerksamkeit auf den Atem. Da haben wir wieder diese Stimulierung des Parasympathikus. So, ja. So. Dann L, Lächeln. Das kann ein äußeres Lächeln sein, das kann auch ein inneres Lächeln sein. Da gibt es diesen Facial Feedback Effekt. Ne? Der Körper denkt sich so, ah cool, du lächelst, also schütten wir mal ein paar Endorphine halt aus. Und dann dieses Innehalten, das I, steht wirklich darum, dafür, dass ich eben mal aus dem Hamsterrad des ständigen, sag mal, Drehens und Tuns und so weiter, also vom Doing ins Being komme und einfach mal innehalte und schaue, was ist jetzt gerade da, was will gehört werden. Vielleicht ist dein Bedürfnis nach Pause oder nach einfach mal frischer Luft oder so. Und Ali ist also quasi dein guter Freund, den du in Stresssituationen dann anrufen kannst, mitnehmen kannst, ausprobieren kannst.
Es gibt ja ganz viele, die sagen, Meditation funktioniert bei mir nicht. Was sagst du denen?
Dann sage ich immer, okay, warum klappt es denn nicht? Die häufigste, wirklich mit Abstand häufigste Aussage, ich höre, ich höre nicht auf zu denken. Gedanken kommen. Dann sage ich immer, super, du bist noch am Leben. Ja, weil unser Gehirn produziert oder wer auch immer, produziert die ganze Zeit halt Gedanken. Das ist völlig normal. Die Kunst liegt nicht daran, keine mehr zu haben. Die Kunst liegt eher daran, ihnen nicht mehr folgen zu müssen. So, das ist dann für den einen oder anderen schon mal ein Aha-Effekt. Und dann sagen viele andere so, es klappt nicht bei mir, weil ich kann nicht still sitzen oder ich werde dauernd abgelenkt oder was auch immer halt so. Ne? Sage ich, okay, aber es ist ja noch, stell dir vor, du müsstest jetzt schwimmen lernen oder Fahrrad fahren so. Wer erwartet denn, dass er beim ersten Mal, wenn er noch nie geschwommen ist, sofort, wie Michael Phelps irgendwie Olympiarekord nimmt? Das ist doch völlig albern. So, das heißt, es hat Goethe mal so schön gesagt, alle Menschen, also wir alle wollen etwas sein, aber niemand will etwas werden. So, das heißt, ich versuche dem Einzelnen nochmal zu sagen, hey, es bringt was, wenn du da trainierst und da am Ball bleibst und nicht gleich erwartest, dass die Dinge sofort, in deiner Ungeduld sich jetzt sofort realisieren. Kann den einen oder anderen motivieren. Muss aber auch nicht.
Hast du ein Beispiel von einem Kunden oder Klienten, dem du mit Achtsamkeit geholfen hast und wo quasi die Auswirkung ganz dramatisch war?
Bin einigen begegnet, die, wenn ich die dann mal wieder gesehen habe, weil das ist nämlich das große Problem, wann sieht man sich halt wieder, die dann schon davon berichtet haben, dass sie immer noch meditieren und dass sie einen anderen Zugang zu sich selbst bekommen haben. Mhm. Also insofern, ja, dramatisch weiß ich jetzt nicht. Ich arbeite ja jetzt weniger mit Menschen zusammen, die zum Beispiel jetzt krass, also Schmerzpatienten, Palliativpatienten sind, wo es dann wirklich nochmal vielleicht wirklich dramatische Änderungen gibt. Ja, also ich bin also nicht im psychotherapeutischen Bereich unterwegs, sondern wenn ich mit Führungskräften arbeite, dann eben schon der eine oder andere, der zum Beispiel sagt, hey, ich war sehr cholerisch oder jähzornig oder ne, kurze Zündschnur und ich schaffe es jetzt besser, das zu bemerken und mich selbst da im Griff zu haben, was natürlich dann auch super wichtig ist für, du weißt es auch, für Führung des Teams, wenn ich da jemanden habe, der cholerisch ist und ich weiß nicht, trete ich jetzt auf Minenfelder, wenn ich denen das sage, ne, dann hat das ja alles einen negativen Effekt auf die berühmte psychologische Sicherheit. So, das heißt, diese Person und auch das Team profitiert davon, dass sie sich besser im Griff hatte und davon gab es einige, ja.
Wenn jetzt jemand uns zuhört und 3 Minuten Zeit hat, welche kleine Übung würdest du unseren Hörern empfehlen aus deiner Sicht, um für Körper und Geist was Gutes zu tun?
3 Minuten Zeit. Dann würde ich wieder auf den Ali zurückgehen, tatsächlich. Ja, also atmen, lächeln, innehalten. Ja, that's it. Mehr braucht's nicht.
Perfekt. Ich würde dich gerne zum Schluss noch fragen, welche 3 Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben, ganz generell, was Achtsamkeit angeht?
Also du hast ja schon gemerkt, ich bin ein großer Fan davon. Das heißt, ich muss jetzt also nicht sagen, probier es aus. Sondern mein erster Tipp wäre, wenn du dich dafür entscheidest, es zu tun, Baby Steps. Ja, ich sage immer ganz gerne so, put the bar so low, you cannot get below. Also übernimm dich nicht. Versuche da niedrigschwellig anzufangen und passt. Das passt. Das zweite ist, auch da sind wir eher so im Bereich, wie kann ich dann die Achtsamkeitspraxis kultivieren, ist, such dir einen Buddy. Such dir jemanden, der auch gerne mit dir das machen möchte oder vielleicht irgendwas anderes lernen möchte, aber ihr unterstützt euch gegenseitig gewissermaßen, weil das erhöht auch nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch achtsam bin. Und der dritte ist vielleicht so ein bisschen im Sinne von eines Mindset-Shifts. Betrachte Achtsamkeit als eine Möglichkeit, in dich selbst und ein gutes Leben zu investieren. Also nimm es als nicht als Pflicht, als Add-on, was du machen musst, sondern was du machen darfst, um eben für alles andere gewissermaßen besser aufgestellt zu sein.
Ganz tolle Tipps. Shamsi, ganz vielen Dank wirklich für diesen interessanten und sehr, sehr spannenden Austausch. Ich habe wirklich viel mitgenommen und auch viel gelernt. Ich bin motiviert, mehr in mich zu investieren und in die Achtsamkeit. Und von daher ist es extrem wichtig, was du tust. Ja, ich glaube auch, dass du vielen Menschen hilfst, also gerade Führungskräfte, die einfach unter hohem Druck stehen. Ja, eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, nicht nur für die Menschen selbst, sondern auch für alle, die denen zuarbeiten oder mitarbeiten und den Familien, ja, weil das bleibt nicht im Berufsleben, sondern das nimmt man auch mit nach Hause. Und von daher finde ich das ganz toll, was du tust und vielen Dank für deine Zeit.
Super, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Die Fakten der Folge.
Von Shamsi haben wir heute gehört, dass Achtsamkeit weit mehr ist als ein kurzfristiges Entspannungswerkzeug. Sie kann unsere Gesundheit, unseren Umgang mit Stress und unsere innere Haltung nachhaltig verändern. Er hat gezeigt, dass bewusste Präsenz ein zentraler Schlüssel für Prävention, Stabilität und persönliche Entwicklung sein kann, gerade in einem Alltag, der oft von Tempo und Druck geprägt ist. Und wir nehmen mit, dass echte Achtsamkeit nicht kompliziert sein muss, sondern in kleinen Momenten der Wahrnehmung beginnt, die Schritt für Schritt zu mehr Klarheit, Ruhe und Lebensqualität führen können.
Random Reminder. Random Reminder. Dein Gehirn hat rund 86 Milliarden Nervenzellen. Das menschliche Gehirn besteht aus etwa 86 Milliarden Neuronen und noch mehr Gliazellen. Gemeinsam bilden sie ein Netzwerk mit Billionen Synapsen, die Grundlage für Denken, Erinnern und Fühlen. Diese enorme Komplexität zeigt auch, wie empfindlich das Gehirn auf Schlafmangel, Bewegungsmangel oder dauerhafte Reizüberflutung reagiert. Gesunde Reize, ausreichend Schlaf und regelmäßige Bewegung schützen genau dieses System. Also mein Random Reminder heute, behandle dein Gehirn so komplex, wie es wirklich ist. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Sadeh.
Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.